Es braucht gesetzliche Änderungen, sodass Deutschland von einem Täterparadies zu einem Land wird, in dem der Rechtsstaat die Würde und Freiheit von Frauen schützt.
Kein Wachstum, Millionen von Arbeitslosen, Milliarden an Defiziten. Wer zahlt die Zeche? Wo wird gekürzt?
Tempolimit jetzt. Ja, bitte. Weniger Tote, weniger CO2, gesunder Menschenverstand.
Deutschland darf sich wie andere Länder nicht an diesem Krieg beteiligen. Merz muss sein Duckmäusertum gegenüber Trump aufgeben.
Und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, diese vier Themen jetzt mit unseren Gästen zu diskutieren. Und zwar mit Ricarda Lang, der Ex-Parteichefin der Grünen, und mit Gregor Gysi, dem Alterspräsidenten des Bundestags. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und wir beginnen mit dem Thema, das ganz Deutschland beschäftigt. Und zwar vor allem seit der Veröffentlichung der Vorwürfe der Schauspielerin Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulm. Und Ricarda Lang hat das erste Wort.
Die 15-Jährige, von der KI-generierte Pornos auf dem Schulhof rumgezeigt werden. Die schon 20-Jährige, die von einem Kollegen, den sie abgewiesen hat, mit Deepfakes erpresst wird. Die 49-Jährige, deren Ex-Mann nach der Scheidung ihre Adresse in Reddit-Foren veröffentlicht. Bei digitaler Gewalt geht es nicht nur um prominente Frauen. Sie trifft alle Frauen. In den letzten Wochen haben wir viele Worte des Schocks, der Wut und auch der Solidarität zu dem Fall von Colleen Fernandes gehört. Aus Worten müssen aber Taten werden. Es braucht gesetzliche Änderungen, sodass Deutschland von einem Täterparadies zu einem Land wird, in dem der Rechtsstaat die Würde und Freiheit von Frauen schützt. Und vor allem müssen wir uns mit den Tech-Oligarchen anlegen, die Frauenhass zu einem Geschäftsmodell gemacht haben. Die Scham muss die Seiten wechseln. Die Profite, die mit unserer Erniedrigung gemacht wurden, müssen es auch.
Frau Lang, ich kann da fast alles unterschreiben. Aber das Wort Täterparadies, das fand ich in der Debatte von Anfang an irgendwie viel zu groß. Also es ist, man hat das Gefühl, Sie sprechen über ein Land, in dem jeder Mann machen kann, was er will und auch macht, was er möglicherweise wollen könnte. Und daraus entsteht ein Bild des Landes, ein Bild der Zustände für Männer und Frauen, für die gesamte Gesellschaft, die, finde ich, weit übers Ziel hinausschießt und ihrem Anliegen, in Ruhe da Gesetzeslücken zu schließen, überhaupt keinen Gefallen tut.
Das haben wir natürlich nicht, wenn wir allgemein auf das Verhältnis von Frauen und Männern schauen. Aber wenn wir konkret uns das Thema digitale Gewalt und digitale sexualisierte Gewalt anschauen, dann hinkt Deutschland wirklich stark zurück, wenn wir es mit Ländern wie Spanien zum Beispiel vergleichen, sowohl was die Gesetzeslücken angeht, als dass wir hier keinen Straftatbestand haben für das Erstellen, das Bearbeiten, das Verbreiten unbefugterweise von sexualisierten Darstellungen, als auch wenn man sich die Situation von Betroffenen vor Gericht anschaut, die da häufig alleine gelassen werden. Das heißt, in diesem Sinne haben wir doch und nicht ohne Grund so ein großes Dunkelfeld. Und was ja das Ziel einer etwas zugespitzten Debatte ist, ist endlich Licht in dieses Dunkelfeld reinzubringen.
Ja, und ich muss sagen, ich finde es interessant, dass Sie an dieser Stelle dieses Wort so rauspicken und versuchen, wieder die Problematik kleiner zu reden, als sie ist. Also ja, man kann jetzt darüber streiten.
Größer, als sie ist, denn das wäre ja genauso falsch.
Ja, aber ich finde, dass an der Stelle kann man schon wirklich mal darüber sprechen, wie groß dieses Problem ist, denn diese Erkenntnis ist ja einfach noch nicht da. Also wir sind ja im Moment an einem Punkt, wo das offensichtlich sehr viele Menschen noch komplett überrascht, vor allem Männer, die meisten Frauen kennen diese Realität. Und man muss sagen, es ist so, dass im Moment das Problem noch massiv unterschätzt wird. Deswegen finde ich, ist nicht der Zeitpunkt gekommen, um sich über solche Begrifflichkeiten zu echauffieren, sondern man muss wirklich jetzt bei dem Problem bleiben.
Naja, ich glaube, dass wir beim ganzen Recht, was das Internet betrifft, hinterherhinken. Wir sind überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also es fängt damit an, dass wir für Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen hatten wir ganz gut das hinbekommen mit Unterlassung, Gegendarstellung, Widerruf. Und das funktioniert im Internet alles gar nicht mehr bei den Social Medien. Und da muss das Recht wirklich schnell sein. Man könnte zum Beispiel die Regelung machen, dass Veröffentlichungen, wo Personen gezeigt werden, immer nur mit Genehmigung der beiden oder der drei oder der vier Personen möglich sind. Zum Beispiel könnte man das machen. Und dann müsste derjenige, der das einreicht, eben auch gleich die Genehmigung der anderen einreichen. Wenn er das fälscht, begeht er sofort eine Urkundenfälschung. Also neben weiteren Straftaten. Das heißt, es gibt Wege, die man rechtlich suchen und finden kann. Und da ist der Gesetzgeber etwas lahm.
Naja, worum es mir geht, ist, führen wir eine juristische Debatte und da bin ich sofort dabei. Da gibt es offenkundig Lücken, da ist man nicht mehr auf der Höhe der Zeit, was die technische Entwicklung angeht. Oder führen wir, möchten größere Teile derer, die daran teilnehmen, eine gesellschaftliche Debatte über Männer und Frauen führen und dann noch ganz andere Dinge nebenbei versuchen mitzuregeln, die mit diesem juristischen Falllücke nichts zu tun haben. Und den Verdacht, Entschuldigung, werde ich nicht ganz los, ja, dass da eine Menge Themen Trittbrett fahren
wollen. Das ist aber nicht nur ein Verdacht.
Das ist nicht Trittbrett fahren, sondern das ist ja einfach eine Einordnung. Denn zum einen muss ich mir das strafrechtlich anschauen, wo gibt es Gesetzeslücken. Ich muss mir auch die Regulierung im Netz anschauen. Ich finde, es ist eine der größten Gefahren von unserer Demokratie, dass unser Rechtsstaat Gefühl zwischen oder vor Tech-Oligarchen wie Elon Musk resigniert und wir gar nicht mehr in Anspruch haben, das Recht auch auf sozialen Medien wie Twitter oder mittlerweile X durchzusetzen. Aber natürlich lässt sich das nicht im luftleeren Raum betrachten, denn es geht immer wieder darum, Macht über Frauen auszuüben. Digitale Mittel werden genutzt, um Kontrolle über Frauen auszuüben. Und deshalb will ich eine gesamtgesellschaftliche Debatte, übrigens nicht nur von Frauen geführt, sondern auch mit Männern. Da ist mir aufgefallen, ich war oft auf Demos in den letzten Tagen, wo Schilder gezeigt wurden mit, wo sind eigentlich die Männer? Ich habe viele Männer gesehen auf diesen Demos. Ich finde es großartig, dass gerade sehr viele Menschen, egal ob Frauen oder Männer, sich dazu äußern. Denn am Ende geht es um eine Gesellschaft, in der wir freier sind, weil wir freier von Geschlechterrollen sind und der alle Menschen sicher leben können.
Herr Blume, ich muss Ihnen aber Folgendes sagen. Als Anwalt, Sexualstraftaten durch Männer im Vergleich zu Sexualstraftaten durch Frauen, da kommt also 1 auf 100. Ja,
ja oder auf 1000, ist doch vollkommen klar.
Und deshalb ist das schon ein Problem von uns Männern, von unserer Einstellung, wie wir nutzen, dass wir in der Regel stärker sind, also körperlich stärker, nicht geistig, als Frauen etc. Das ist schon ein Problem in der Gesellschaft, wenn Sie sich Körperverletzung, Vergewaltigung, alles ansehen. Und das meint sie natürlich. Und da gibt es immer so Einstellungen, nicht, dass das etwa jeder Mann macht, da spreche ich natürlich die meisten frei, aber so Einstellungen, die dazu verführen. Und das ist der Punkt. Das hängt mit der Erziehung zusammen, es hängt auch ein bisschen mit der Schule zusammen, was unterrichtet. Wie unterrichten wir? Wie organisieren wir wirklich eine Gleichstellung der Geschlechter ab Kindergarten?
So, ja, aber man hat so das Gefühl, sagten Sie auch gerade, jetzt müssten die Männer mal in sich gehen. Dafür gibt es ja jetzt auch schon Petitionen, wo man unterschreiben kann. Ich bin in mich gegangen, ich habe auch mit anderen Männern gesprochen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich will nicht zynisch sein und ich will es auch nicht ohne Not überspitzen. Aber so weit, dass ich von meiner Ehefrau kein Deep-Porno-Fake ins Netz stelle, war ich schon. Die Debatte brauche ich nicht. Ich brauche nicht die Aufforderung, mich noch einmal solidarisch zu erklären mit den Opfern. Und natürlich sind es ganz, ganz überwiegend 1 zu 1000, 1 zu, ich weiß nicht wie viel, Männer, die das tun, ist doch klar. Aber eben nicht alle Männer. Und darum habe ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt ein Problem mit allen Männern plötzlich haben, nur weil sie potenziell Täter sein können. Allein bedingt durch die Tatsache, dass sie Männer sind, das ist mir jetzt ein Tick zu einfach.
Aber das Thema fängt ja nicht erst bei dem Deepfake, die Sie von Ihrer Ehefrau, was ich Ihnen jetzt auch nicht unterstellen möchte, dass Sie es tun. Aber das Thema fängt ja nicht an dieser Stelle an. Nein, natürlich unterstelle ich Ihnen das nicht. Aber es fängt ja sehr viel früher an. Da, wo Frauen objektifiziert werden, da, wo Frauen auf ihren Körper reduziert werden, da, wo es komplett normal ist, sexualisierte Witze in Sportumkleiden zu machen, dort fängt es an, dass Männer Kontrolle über Frauen ausüben, indem sie sie sexualisieren. Und deshalb ist es schon etwas, nicht alle Männer sind Täter, offensichtlich nicht. Also das ist ja wohl vollkommen klar. Aber in den meisten Fällen sind die Täter Männer. Und wenn dann immer jeder sagt, ich kenne aber keinen, in meinem Umfeld gibt es keinen, in meiner Familie gibt es keinen, in meinem Sportclub gibt es keinen, dann passt das irgendwann mit den Zahlen nicht mehr zusammen. Das heißt, jeder von uns kennt wahrscheinlich auch Täter. Und deshalb dieses Thema auch zu thematisieren, die eigenen Männer im Umfeld anzusprechen, zu sensibilisieren, was verliert man denn dadurch?
Und ich finde, wir müssen wirklich ganz sauber trennen zwischen dem Gesetzesentwurf und dem, was man jetzt politisch dagegen tun möchte und der gesellschaftlichen Debatte. Eine gesellschaftliche Debatte, die kann man versuchen zu verhindern oder nicht. Ich glaube, das kann einem nicht gelingen. Wir haben jetzt eben einen sehr prominenten Fall. Es ist sehr traurig, eigentlich ein Armutszeugnis, dass es einen solchen Fall braucht, um überhaupt darüber zu diskutieren. Denn man muss ja sagen, Petitionen und Berichte über digitale Gewalt, die gab es schon lange vorher, auch von der Betroffenen selbst jetzt in diesem Fall, über den wir auch noch gar nicht so viel sagen können. Aber klar ist, diese gesellschaftliche Debatte, die, glaube ich, ist doch gut, wenn die jetzt geführt wird. Da spricht nichts dagegen. Wo man aufpassen muss, und da finde ich, hat Herr Blume einen Punkt, ist, dass dieses Thema jetzt nicht gekapert wird von einem politischen Lager. Und da muss ich sagen, Frau Lang, habe ich auch jetzt zuletzt beobachtet, dass Sie zum Beispiel vorangegangen sind und eben keine überparteilichen Aufruf zum Beispiel gestartet haben, sondern naja, mit einzelnen, auch links geordneten Gruppen sich zusammengeschlossen haben. Und ich kann schon verstehen, also ich finde es nämlich auffällig, dass gerade aus der Union man jetzt eher still geblieben ist, obwohl es da, glaube ich, viele Befürworterinnen auch für eine Gesetzesverschärfung gibt. Aber die sagen natürlich, jetzt wird das Thema wieder als links geframed und gekapert. Und das finde ich hochproblematisch. problematisch, denn es ist ein überparteiliches Thema, wo es, glaube ich, eigentlich gar keine großen Streitigkeiten gibt.
Also 100%, es muss ein überparteiliches Thema sein. Wenn ich mir den Aufruf anschaue, den wir gestartet haben, dann sind dort auch Frauen wie Veronika Ferres drunter, die jetzt, glaube ich, bisher nicht irgendwie als Vorkämpferin einer grünen Partei oder sowas aufgewachsen sind, ganz viele andere. Und das finde ich auch total sinnvoll. Wir haben 10 Forderungen gestellt an die Bundesregierung zum Schutz von Frauen. Und das Thema sollte überhaupt nicht parteipolitisch oder auch zwischen Opposition und Regierung zerrieben werden. Dafür braucht es am Ende alle Kräfte. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt ein Treffen in der Bundesregierung mit allen beteiligten Ressorts gibt. Was können wir zum Schutz von Frauen vor digitaler und sexualisierter Gewalt geben? Und dann gerne, und dazu lade ich auch ein, eine partei- und fraktionsübergreifende Initiative, dass wir in den nächsten Wochen es wirklich hinbekommen, hier die Gesetze auch zu ändern. Also nicht nur bei den Worten der Empörung stehen bleiben.
Die Gelegenheit kriegen Sie, wenn das Gesetz eingebracht wird. Sein müsste. Nur muss man schon sagen, die Gleichstellung als ursprüngliche Forderung kam schon von links. Die kam nicht von den Konservativen. Hat sich dann aber Schritt für Schritt in der Gesellschaft durchgesetzt. Das ist wahr. Und jetzt kann man das auch überparteilich machen. Trotzdem vom Ursprung her, deshalb verstehe ich das auch, dass man sich dann erst an solche Verbände wendet. Aber man muss die anderen unbedingt mit einbeziehen. Sonst ist auch die Wirkung viel geringer. Je breiter das Bündnis, desto mehr kann man erreichen. Und das heißt ja keine Bevormundung oder sonst was. Und freiwillig können die Leute fast alles machen, was sie wollen, wenn sie erwachsen sind. Aber eben immer alles freiwillig. Und alles, was so erzwungen wird und dieses Nachtreten, wenn eine Scheidung ist oder was Ähnliches, ja, wenn man sich verletzt fühlt und dann sagt man, jetzt führe ich den anderen öffentlich vor. Ich versuche, oder hab, als ich noch Ehescheidung gemacht habe zu DDR-Zeiten, mache ich Ehescheidung nicht mehr, ist mir zu anstrengend. Da gibt's nicht mal einen 24. Dezember, wenn es um Kinder geht, was ich auch verstehen kann. Aber da habe ich immer versucht, das zu verhindern, immer auszureden. Ich habe gesagt, das geht alles auch zu Lasten ihrer Kinder und so weiter. Und da muss man viel Arbeit leisten.
Und diese Debatte, die wird, glaube ich, jetzt weitergeführt. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich nehme jetzt die Brücke, die Sie ja auch selbst geschlagen haben, um ins nächste Thema überzuleiten. Und zwar hat Nikolaus Blome uns einen Aufschlag mitgebracht zu der anderen großen innenpolitischen Debatte, nämlich den Reformen, die dieses Land braucht.
Alle wollen Reformen. Aber jeder eine andere. Alle wollen sparen, aber keiner bei sich. Deutschland ist ein blockiertes Land, sagt Vizekanzler Klingbeil. Ja, dann sollen sie endlich anfangen, etwas dagegen zu tun. Klar ist, für die Regierung geht's ums Ganze, für Deutschland aber auch. Kein Wachstum, Millionen von Arbeitslosen, Milliarden an Defiziten. Wer zahlt die Zeche? Wo wird gekürzt? Das wird ein Paket, das keinem gefällt. Die Opposition kann es kinderleicht zerpflücken. Aber was wäre gewonnen, wenn Friedrich Merz scheitert, was kommt denn danach? Diese Regierung ist wie der letzte Ast, auf dem wir alle sitzen. Auch Grüne und Linke müssen jetzt dem Kanzler helfen.
Na, so weit kommt es noch.
Auch ich bin sogar sehr gerne bereit, dem Kanzler zu helfen, wenn es um Reformen geht, wenn es um die richtigen geht. Ah. Also welche, die auch gerecht sind. Das muss man ja sagen. Wir hören gerade viel davon, jetzt müssen mal alle den Gürtel enger schnallen. Das Problem ist halt, es gibt gerade schon Menschen in unserem Land, da ist der Gürtel so eng geschnallt, dass die gar nicht mehr atmen können. Und es gibt andere, die haben sich den sehr breit geschnürten Gürtel in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten ziemlich vergolden lassen. Das heißt, jetzt Reformen, die wieder bei denen, die ein normales Einkommen haben, die ein kleines Einkommen haben, ansetzen und die noch weniger haben am Ende. Dafür bin ich nicht bereit. Gerechte
Aber
Reformen,
ist,
sehr, sehr gerne.
Das ist der alte Text, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, müssten sich jetzt mal nicht mal alle versuchen, ein bisschen neuen Text zu erfinden, beziehungsweise ein bisschen über den eigenen Schatten und den eigenen Rahmen hinauszugehen. Lars Klingbeil hat das zumindest in einer Rede versucht und gesagt, ja, mehr arbeiten wird wahrscheinlich sein müssen, dieses Frühverrenten und dann auch noch subventioniert, also mit Steuergeld dahin geholfen. Da müsste man ernsthaft drüber nachdenken. Für die SPD einen großen Schritt. Und das erwarte ich mir jetzt ehrlich gesagt von allen anderen Parteien, inklusive natürlich CDU, CSU, im Deutschen Bundestag auch. Weil man es von der AfD ja nicht erwarten kann. Das heißt, sie tragen mit Verantwortung. Haben Sie nicht das Gefühl?
Verantwortung zu tragen, auf jeden Fall. Aber Verantwortung auch für das Ergebnis, nicht nur, dass es irgendwelche Reformen gibt.
Nein, irgendwelche Reformen wäre
geil. Ja, ich will Ihnen mal sagen, was mich stört. Und deshalb, das sind ja auch gar keine neuen Debatten. Das kenne ich alle schon seit Jahren. Also was hat Friedrich Merz festgestellt? Erst waren die Migrantinnen und Migranten an allem schuld. Dann hat er festgestellt, dass die Bürgergeldempfangenden schuld sind. Dann hat er festgestellt, dass wir Rentnerinnen und Rentner einfach zu lange leben und so weiter. Das ist auch ein Problem. Dann hat er gesagt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu lange krank sind. Ich weiß gar nicht, welchen Durchschnitt wir wir im Bundestag erreichen. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu lange krank sind. Was er nie macht, ist ein Blick nach oben. Und da will ich Ihnen nur zwei Zahlen nennen. Eine Mittelstandsfamilie in Deutschland zahlt auf alle Einnahmen, die sie hat, 43% Steuern und Abgaben. Eine Milliardärsfamilie zahlt auf alle Einnahmen, die sie hat, 26% Steuern und Abgaben. Selbst in der Schweiz muss eine Milliardärsfamilie 35% auf alle Einnahmen bezahlen. Und die haben die Schweiz nicht verlassen. Wieso wir da so eine Oase sind? Wissen Sie, wenn er guckt nur nach unten, er guckt nie nach oben. Und was ich erwarte, ist, wenn man sich zusammensetzt, dass man auch erstmal nach oben schaut und sagt, wie können wir denn unsere Einnahmen verbessern mit Steuergerechtigkeit? Ich weiß, dass es einen Unterschied zwischen Steuern und Enteignung gibt. Das muss ich immer meiner Partei erklären. Aber verstehen Sie, trotzdem, das ist völlig undifferenziert, was die Einnahmeseite betrifft.
Friedrich Merz, ich finde jetzt, wenn wir mal in der aktuellen Situation schauen, Lars Klingbeil hat ja wirklich eine beachtliche Rede gehalten, das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Und Friedrich Merz hat darauf ja erstmal mit Wohlwollen und Zustimmung reagiert. Und ich finde eigentlich, weiß ich gar nicht, ob Friedrich Merz jetzt das große Problem ist, wenn es darum geht, hier wirklich Reformen durchzusetzen. Ja, natürlich, er muss es am Ende die Verantwortung dafür übernehmen, so ist das. Aber jetzt ist ja eher der Aufruf, kriegen wir das alle gemeinsam hin? Und ich finde es spannend, dass Sie eben auch Rentnerinnen und Rentner angesprochen haben, weil natürlich gibt es auch eine Debatte zwischen Jung und Alt und die da eben sagt, na ja, es ist halt schwierig, wenn man nun mal 20 Jahre länger gesund lebt. Und da gibt es große Unterschiede. Natürlich kann man das nicht pauschal sagen, aber dann muss man schon darüber sprechen, dass die Arbeitszeit insgesamt erhöht werden muss. Das hat ja auch Lars Klingbeil angesprochen.
Aber Moment mal, Sie haben
und
gerade...
ich glaube, es geht ja darum, es muss Sie, ja um zwei,
Sie haben gerade
um beide
gesagt,
Seiten
es gibt gehen. Millionen Arbeitslosen. Wenn ich jetzt die Arbeitszeit verlängere, habe ich ja noch mehr Arbeitslose. Also wir müssen uns über Arbeitszeit, und das ist nicht für viele so gute Zeit ist, und für andere, die immer mehr unter Mobbing leiden. Wenn man zum Beispiel zu viel Kranke hat, müssten wir vielleicht ein paar Bedingungen in den Unternehmen verändern, müssten wir im Gesundheitswesen was verändern. Darüber wird nicht diskutiert, sondern nur zu lange krank.
Herr Gysi, bei Gesundheitswesen hat heute eine große Kommission, wie ich finde, ich glaube 66 Vorschläge eingereicht. Und das ist so eine 360-Grad-Bespaßung, also da kommt keiner ungeschoren davon. Also nicht die Kassenärzte, nicht die Pharmazeutika-Hersteller, nicht die Patienten, aber eben das Ganze, die Krankenhäuser auch nicht. Das fand ich schon mal interessant. Und jetzt nur ein ganz beklopptes kleines Beispiel. Die Grünen, meine ich mich zu erinnern, hätten immer ein großes Faible für Homöopathie gehabt. Und das lassen wir jetzt mal so stehen, ist ganz egal, ob das gut ist oder falsch ist. Aber das war halt etwas, was man eine ganze Zeit lang unbedingt in der Kassenleistung haben wollte. Und irgendwann haben sich die Grünen davon verabschiedet, wenn ich mich richtig erinnere.
Auf dem letzten
wie wäre das heute? Also würden Sie sagen, wenn das aus den Kassenleistungen rausgenommen werden soll, was jetzt einer der 66 Vorschläge ist, wären Sie dann dabei im Deutschen Bundestag?
Wir haben das ja auf unserem letzten Parteitag beschlossen, dass wir uns dafür einsetzen. Ich finde das persönlich auch sinnvoll. Man muss natürlich aber, wenn man sich die Zahlen anschaut, sagen, dass das Peanuts sind im Vergleich zu den großen Lücken, die wir haben bei der Krankenversicherung. Und da, finde ich, sind bei den Vorschlägen ein paar dabei, die aus meiner Sicht in die falsche Richtung gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die beitragsfreie Mitversicherung nehme, die ja gestrichen werden soll, das wird de facto für Familien aber mit einem kleinen Einkommen eine totale Belastung sein. Also wir wissen, dass es deutlich mehr die Familien mit kleinem Einkommen als die mit höherem Einkommen belastet. Das heißt, gerade nicht zu mehr Gerechtigkeit führt. Was aus meiner Sicht total fehlt bei den Vorschlägen, ist der ganze Bereich der Prävention. Wir pumpen in Deutschland sehr, sehr viel Geld in ein System, das das Heilen von Krankheiten finanziert, aber nicht das Erhalten von Gesundheit. Wir wissen, dass Länder wie die Skandinavischen
anders machen. Aber da stecken jetzt auch Vorschläge drin. Also deswegen nur mal kurz da eingreifen. Da steckt ja jetzt auch die Vorschläge zur Erhöhung der Tabaksteuer, zur Erhöhung der Alkohol, der Zuckersteuer, eine Einführung der Zuckersteuer. Da steckt ja jetzt durchaus drin. Ich glaube, da haben wir selbst hier auch schon mit der Gesundheitsministerin gesessen, die auch festgestellt hat, dass Prävention durchaus vorteilhaft sein kann. Ich finde, weil Sie jetzt eben die Mitversicherung der Ehepartner angesprochen haben, wir müssen schon auch darauf schauen, wo Fehleinreize mit diesem System eben jetzt jahrzehntelang gesetzt wurden. Nämlich der Fehleinreiz, dass es sich auch in dem Fall meistens für die Frau nicht lohnt zu arbeiten, weil sie dann eben auch den Beitrag für die Krankenversicherung bezahlen muss. Das ist eine Ungerechtigkeit, die, glaube ich, schon jetzt, da ist es schon der richtige Vorschlag, jetzt zu sagen, wir müssen das für die Zukunft ändern. Und natürlich müssen gleichzeitig Familien entlastet werden, zum Beispiel über ein erhöhtes Kindergeld. Aber ich finde schon, man muss jetzt diesen Vorschlag nicht wieder pauschal wegschieben, denn der kann wirklich einen Unterschied machen.
Aber dann müsste es ja verbunden werden mit einem Paket, wie wir gerade Familien entlasten. Und ich sehe im Moment, dass wir ganz, ganz viele Zumutungen haben. Und ja, am Ende wird es ohne Zumutung nicht gehen. Das ist klar. Und da wird sich auch jede Partei bewegen müssen. Nur wenn bei der Bevölkerung der Eindruck entsteht, es geht nicht um die Frage, wie wir zum Beispiel unser Gesundheitssystem sinnvoll aufstehen, und es geht auch nicht nicht um die Frage, wie wir die Haushaltseinkommen entlasten können, sondern es geht einzig und allein um die Frage, wie wir Haushaltslöcher für den Staat stopfen können. Dann werden diese Reformen auch nicht als gerecht wahrgenommen werden. Ich glaube, dann wird es auch ziemlich wenig Akzeptanz dafür geben.
Ja, ich will auch mal was dazu sagen. Ein Problem ist, wenn Sie die Familien belasten, stärker belasten. Heute haben wir schon die Situation, dass die Mehrheit der jungen Leute keine Kinder kriegen will. Weil sie nicht mehr wissen, wieso meine Eltern und wir als Eltern, dass es unseren Kindern einmal besser gehen wird als uns selbst. Der Grundsatz ist weg. Die denken, denen kann es viel schlechter gehen. Das heißt, wenn wir jetzt die Familien schwächen, dann haben wir weniger Kinder. Wenn wir weniger Kinder haben, brauchen wir mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Sie wissen, welche Probleme damit verbunden sind. So gerne kommen die auch gar nicht mehr. Das hat sich auch geändert. Und deshalb sage ich, wir müssen Familien entlasten, so dass sie eben auch wieder gerne Kinder bekommen und mithin die entweder die einfache oder die erweiterte Reproduktion unserer Bevölkerung, wie das so schön wissenschaftlich heißt, gewährleistet ist. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss immer die Bedingungen konkret sehen. Also wissen Sie, wenn so ein Ehepaar ist, sie arbeitet, er arbeitet und Frauen arbeiten gerne, die wollen nicht, die meisten wollen nicht einfach nur zu Hause rumsitzen und für Haushalt und Kinder zuständig sein.
Herr Gysi, vielleicht wollen das tatsächlich Frauen
ja,
selber
wenn
entscheiden.
Ja, wenn es aber eine Wahlfreiheit ist, ich bin ja für eine Wahlfreiheit. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie das nicht. Das ist nicht die Frage. Aber die Wahlfreiheit muss ihnen ermöglicht werden. Sehen Sie mal, ich kenne so viele Frauen mit Kindern, die gar keine Chance auf einen Job oder sonst was haben. Deshalb sind immer, wissen Sie, wenn die hören, ich soll länger arbeiten, dann lachen die nur. Die sagt, ich würde mal gerne überhaupt eine Arbeit bekommen. Dazu brauchst du wieder die entsprechenden Kindereinrichtungen. Also alles steht ja miteinander im Zusammenhang. Und das wünschte ich mir, dass wir eine große Reformkommission machen, wo wir mal die ganzen Fragen, die damit zusammenhängen. Ich will nur eine Sache zur Prävention sagen. Wenn wir die Untersuchung, wenn die Kassen die Untersuchung bezahlen würden, rechtzeitige Untersuchung, um Krebs so früh wie möglich zu entdecken, wäre die Behandlung viel billiger. Wenn sie das aber nicht bezahlen und wir dann erst in einem bestimmten Stadium dazukommen, ist es natürlich viel teurer. Also wir müssen
darauf,
umdenken.
Darauf in die Prävention diese Zahl, mehr übrigens bezahlen, einer der Vorschläge, 66 Stück. Auch noch ein, ich fürchte, der rote Faden am heutigen Tag ist weniger die Gesundheitsreform und die Frage, wie viele Kinder daraus entstehen könnten, sondern Friedrich Merz. Und Ihre Meinung zur Frage, welche Rolle spielt der Kanzler eigentlich im Irakkrieg, im Irankrieg der USA und Donald Trumps?
Der Bau von Atomwaffen durch den Iran wurde durch ein Abkommen der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und Deutschlands auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite dadurch verhindert, dass die Internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA, alles im Iran kontrollieren konnte. Israel wollte das Abkommen nie. Und Trump hat es in seiner ersten Legislaturperiode gekündigt. Nun hat die IAEA keine Chance mehr. Das nutzen die USA und Israel für einen völkerrechtswidrigen Angriff auf den Iran. Deutschland darf sich wie andere Länder nicht an diesem Krieg beteiligen. Merz muss sein Duckmäusertum gegenüber Trump aufgeben.
Herr Gysi, ich hege durchaus große Sympathien für Ihre Argumentation hier. Ich muss nur sagen, der Zug dafür ist ja schon längst abgefahren. Also die Zeit ist vorbei, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und das Duckmäusertum von Herrn Merz ist jetzt nicht mehr das Problem. Im Gegenteil würde ich sagen, er hat sich ja jetzt sehr deutlich auch gegenüber Donald Trump geäußert, nämlich da, wo es dann darum geht, ob Deutschland sich in irgendeiner Form an diesem Krieg beteiligen und unterstützen kann. Und da muss ich sagen, agiert er einfach nicht besonders außenpolitisch strategisch. Also er stößt jetzt Donald Trump, der ehemals, er ist ja eigentlich bisher die Strategie gefahren, Donald Trump zu seinem Freund zu machen. Damit hat er sich viel Vertrauen in anderen Ländern verspielt. Und jetzt dreht er das Ganze wieder um und stößt sich auch noch Donald Trump vor den Kopf, den wir aber brauchen für die Unterstützung der Ukraine. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und jetzt stecken wir echt in einem Dilemma fest. Und ich muss sagen, ich bin erschüttert über die fehlende Strategie, den fehlenden Plan dieser Bundesregierung, wie man mit der Situation im Iran umgehen möchte und wie man jetzt dafür sorgen möchte, dass es am Ende den Menschen im Iran besser geht, denn ursprünglich mal sollte das ja mal das Ziel sein. Und die Ukraine zum Beispiel hat das, würde ich sagen, einigermaßen intelligenter gemacht und zumindest mit den Anrainerstaaten im Nahen Osten Deals abgeschlossen über eine gemeinsame Drohnenabwehr. Auch da hätte Deutschland sozusagen, ohne die USA direkt zu unterstützen in diesem Krieg, andere Vereinbarungen treffen können. Ich will nur sagen, es gab auch andere Möglichkeiten. Und das Druckmäusertum ist, glaube ich, jetzt nicht mehr das größte Problem.
Nee, aber es war es eine Weile lang. Und er hat ja am Anfang auch gesagt, welche Stellung im Iran wir auch bombardieren könnten und so. Und dann aber hat Spanien und Frankreich und Großbritannien sage ich mal, ihn zurückgepfiffen und gesagt, wir müssen ja eine ganz andere Haltung einnehmen. Und die hat er jetzt auch eingenommen. Das stimmt. Aber ich wollte sagen, diese ganze Haltung ist falsch. Ich kenne Leute wie Trump. Also ich hatte viele solcher Mandanten. Wenn du duckmäuserisch ihm gegenüber auftrittst, hast du gar keine Chance. Du musst knallhart sein. Natürlich brauchen wir die USA. Aber wir müssen uns auch unabhängiger machen, als wir jetzt abhängig sind von den USA. Und zwar sowohl politisch als auch wirtschaftlich als auch militärisch. Aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Das Problem ist, wir haben kein Konzept. Der Einzige, der in Davos wirklich ein Konzept entwickelt hat, war der kanadische Premierminister. Der hat gesagt, die drei Großmächte sind im Wettbewerb miteinander. Sie haben die Bedingungen noch nicht geklärt und interessieren sich für uns Mittelmächte eigentlich nicht mehr. Das war ja auch immer die Haltung von Trump. Und dann hat er gesagt, wir müssen uns zusammenschließen. Ein paar Tage später gibt Friedrich Merz eine Regierungserklärung ab. Ich hatte gehofft, der sagt einen Satz zu der Rede. Es kam keine Silbe dazu vor. Und der kalifornische Gouverneur hat uns auch noch, darf ich es mal so direkt sagen, verarscht, indem er gesagt hat, er hat leider die Knieschoner vergessen. Die wollte er für die europäischen Politiker mitbringen, die immer vor Trump auf den Knien rutschen. Und das beschädigt ja die Knie. Also verstehen Sie, so ist die Situation. Natürlich, wir haben eine völlig neue Situation. Da ist erstmal jeder und jeder überfordert. Soll keiner so tun, als ob er sofort das zur Hand hätte. Aber wir müssen uns
schon entscheiden,
was das Richtige ist. Also Sie sagen ja selber, wir sind vor allen Dingen militärisch, aber vielleicht auch wirtschaftlich, abhängig von den USA. Jetzt müssen wir also selbstständiger werden. Auch das kann ja wahrscheinlich jeder unterschreiben. Das dauert halt nur einen Moment. Und jetzt ist die Frage, was machen wir in dem wahrscheinlich nach Jahre zählenden Moment, wo wir militärisch von den USA abhängig sind und vielleicht denjenigen, der uns im Notfall schützen müsste, die USA, Donald Trump als Person, nicht ohne Not vor den Kopf stoßen sollen. Und dann müssen wir möglicherweise ein paar Dinge schlucken oder ein paar Knieschoner anziehen, weil das die Lage ist. Wäre nicht ehrlich, das zu sagen?
Also diese Vorstellung, wenn wir besonders nett zu Donald Trump sind, das hat Friedrich Merz ja probiert. Er ist hingefahren, er hatte diesen Auftritt, er hat ihm die Urkunde übergeben, er hat viel Applaus hier bekommen und alle waren so, ach toll, neuer Ton wurde mit Trump gefunden, den findet er so viel sympathischer, als er den Scholz fand. Hat das uns irgendwas gebracht? Nein, überhaupt nicht, weil Donald Trump nicht so funktioniert. Donald Trump agiert wie ein Schulhofbully. Der testet immer wieder seine Grenzen aus, wie weit er gehen kann. Und wenn er weitergehen kann, dann geht er noch einen Schritt weiter. Das heißt, und da bin ich tatsächlich auch sehr bei Carney, dem kanadischen Premier, er muss Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das hat Merz jetzt ein bisschen getan mit Blick auf den Iran. Tatsächlich aber sehr verstolpert, sehr unklar, sehr spät. Ja, und wir müssen halt ja sehen, dass Trump gerade, weil Sie die Planlosigkeit der Bundesregierung angesprochen haben, Trump handelt komplett planlos. Das, was er beim Iran gemacht hat, er hat einen internen Wahlkampf in den USA gemacht, wo er gesagt hat, ich werde nicht in andere Länder eingreifen. Jetzt kommt hier wieder der Friedenspräsident. Jetzt attackiert er verschiedene andere Länder, hat aber überhaupt keinen Plan, wie es dort weitergehen soll. Und das sehen wir auch mit dem Iran. Ich meine, dieses Regime dort ist ein menschenverachtendes, wirklich völkerrechts mit auch mit Füßen tretendes Regime. Das, was er jetzt aber dort losgelöst hat, führt ja im Moment nicht zu mehr Rechten für die iranische Bevölkerung, sondern einfach zum kompletten Chaos.
Aber was machen wir in der aktuellen, nur ganz kurz, was machen wir in der aktuellen Situation? Weil jetzt ist es Friedrich Merz gelungen, beide Seiten sozusagen nicht hinzukriegen. Also der erste Versuch ist gescheitert, sich Donald Trump anzubiedern. Der zweite Versuch, ihn vor den Kopf zu stoßen, finde ich, gelingt auch nicht. Denn da hätte man ja parallel strategisch andere Partnerschaften
organisieren.
Das ist jetzt der Punkt. Deswegen, das muss er jetzt tun. Er muss diese Partnerschaften schließen. Warum setzen wir uns nicht mit den Kanadiern zusammen? Warum versuchen wir nicht viel stärker in Europa mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen? Die Koalition der Mittelmächte, das, was Carney vorgeschlagen hat in Davos, da könnte sich ein deutscher Kanzler heute hinstellen und sagen, ich stelle mich da an die Spitze, ich lade diese Kräfte ein, ich entwickle einen gemeinsamen Blick auf die
Welt. Das ist ja durchaus passiert in Europa, denn also lange hat das Dreieck aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland nicht so gut funktioniert wie derzeit. Das hat sich vielleicht beim Iran-Krieg jetzt nicht so maßgeblich niedergeschlagen. Kommt ja, vielleicht noch, aber für die Ukraine ist das im Moment die Lebensversicherung. Und das funktioniert
richtig,
schon. Also
aber
ich würde jetzt nicht die ganze Außenpolitik.
Herr Blome, man braucht noch Kanada dazu, man braucht Spanien dazu. Man braucht wirklich mehr Mittelmächte dazu, um eine Wirkung gegenüber den USA erzielen zu können. Auch um eine Wirkung gegenüber China und gegenüber Russland erzielen zu wollen. Das Mullah-Regime ist schrecklich. Hamas ist verbrecherisch, Hezbollah ist verbrecherisch, Houthi ist verbrecherisch. Man weiß gar nicht mehr, wen man da eigentlich unterstützen soll. Ja,
also ja gut, deshalb gehört das Regime nur negativ in Wahrheit weg. Also der ursprüngliche Ansatz, wir nicht nur, in Anführungsstrichen, aus, wie soll man sagen, Menschenrechtsgründen.
Nein.
Und Demokratie, Hoffnung auf Demokratie auf der Straße im Iran war der Grund für den Einsatz.
Aber
natürlich
gebannt.
Auch der Umstand, dass dieses Land, der Iran, eine ganze Region militärisch destabilisiert hat. Also dass die Mullahs gehören weg, da könnte man sich ja wahrscheinlich drauf einigen.
Das Problem ist, aber Herr Blume, jetzt...
Wissen Sie, das muss durch innere Entwicklungen geschehen, die man unterstützen kann, aber nicht durch Krieg und schon gar nicht durch einen völkerrechtswidrigen Angriff. Obwohl ich von dem Mullah-Regime gar nichts halte. Das hat nichts damit zu tun.
Dann und sagen das Sie in Wahrheit, liebe Iraner, geht wieder auf die Straße und lassen Sie 10.000 noch einmal erschießen.
Haben wir doch jetzt Folgendes erreicht. Mehr als 2300
wie alle sozialistischen Länder zusammengebrochen sind, ohne einen völkerrechtswidrigen Angriff, durch innere Bewegung. Also, dass das nicht geht, das stimmt nicht. Und das Problem beim Iran ist nur, alle haben ihn gewarnt, dass die Straße von Hormuz wahrscheinlich sperren werden. Und was das weltwirtschaftlich bedeutet, was das für die Golfstaaten bedeutet. Für uns die zweite Bemerkung, er bombt ja der Iran auch immer in Nachbarländer hinein. Mhm. Die ärgern sich, ist auch völkerrechtswidrig, aber sie schießen keine Rakete zurück. Warum? Sie wollen nicht Bestandteil des Iran-Krieges werden. Und das hat Trump falsch eingeschätzt. Er wusste nicht, dass er mit Israel alleine bleibt. Er hat jetzt in diesem Krieg beide Länder isoliert. Das ist der Punkt. Und da sind wir wieder bei einer neuen Fragestellung, die natürlich auch für Merz gilt. Und deshalb meine ich, müssten wir jetzt schnell, die Mittelmächte müssten sich wirklich zusammenfinden, um zu sehen, wie können wir ein bestimmtes Gewicht gegenüber den USA entwickeln, um auch mit unseren Interessen und Vorstellungen mal ein
aber
bisschen Gehör zu finden.
Das Schlimmste ist ja, dass vielleicht sogar die Schließung der Straße von Hormuz von Donald Trump mit eingerechnet, weil er hat ja schon gesagt, na gut, unsere Ölkonzerne, die verdienen damit jetzt sehr viel Geld. Also auch das muss man ja leider zumindest
das bezahlen
bedenken.
Wir alles,
und
ja.
Am Ende könnte hier stehen, dass wir nur eine reine Verschlimmerung haben. Das Regime im Iran gestärkt, zumindest im Inland.
Ja.
Mehr als 2300 tote Zivilisten. Also man muss leider sagen, dass für die europäischen Ziele hier gar nichts drin war bisher. Und deswegen muss es eigentlich jetzt einen Plan geben, den man vorher schon nicht wirklich konsequent durchgesetzt hat, nämlich echte Sanktionen. Also Deutschland ist da ja auch so ein bisschen wohlfeil unterwegs, weil Deutschland es eigentlich nie richtig gelungen ist, sich gegenüber dem Regime vorher ordentlich zu positionieren.
Aber wir hatten
also
schon ein Abkommen,
dass Israel einen Plan hat. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Israel hat, glaube ich, einen Plan und wird nicht aufhören, bevor das Regime nicht weg ist. Aber das kann teuer werden, denn deshalb, wir sprachen von der Straße von Hormuz, wo so viel Nachschub für den zumindest die ganze Welt durchgeht. Und wie man das jetzt lösen könnte, sagt uns Clara Pfeffer.
Werbung. Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
Tempolimit jetzt. Ja, bitte. Weniger Tote, weniger CO2, gesunder Menschenverstand. Aber als Antwort auf die Energiekrise eher ein Pflaster auf das Leck im Öltank. An der fossilen Abhängigkeit ändert das nichts. Der Markt zeigt uns gerade, was Sache ist. Öl und Gas sind riskant, klimaschädlich und teuer. Der hohe Preis ist ein Weckruf und trotzdem rufen ausgerechnet die Marktgläubigen nach Subventionen. Warum nicht in das investieren, was längst funktioniert? Solar, Wind, Ladesäulen und endlich die passenden Netze dazu. Politik muss entlasten, klar, aber vor allem klar machen, wohin die Reise geht. Der Markt hat gesprochen, hören wir endlich hin.
Ja, ich bin auch dafür, dass wir die erneuerbaren Energien und alle Alternativen, die es gibt, entsprechend fördern. Aber wieder, es dauert eine Weile. Und bis dahin müssen die Leute noch in der Lage sein, ihr Benzin zu bezahlen. Das Problem ist doch gerade auf dem Lande. Wir sehen immer nur die Städte. Die kommen ja überhaupt nicht weg. Jetzt der Flexibus und so weiter. Es gibt schon ein paar schöne Erfindungen. Ich hoffe, dass sie ausgebaut werden. Und zwar für ganz Deutschland, nicht nur in dem einen Bundesland, aber dann wieder in sechs anderen nicht, etc. Das brauchen wir alles. Und deshalb sage ich, ja, wir müssen uns Schritt für Schritt von dieser Art von Brennstoffen verabschieden und andere Quellen geben. Ich habe in meinem Wahlkreis in Adlershof gibt es richtig Forschung, wie man auch die Erdanziehungskraft nutzen kann und vieles andere mehr. Das ist wirklich spannend, da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu beobachten. Die machen sich viele Gedanken, die spielen leider eine zu geringe Rolle, weil dann immer bestimmte Unternehmen, die natürlich auch ein Gewohnheitsrecht entwickelt haben. Die sind eben an bestimmte Strukturen gewöhnt und wollen die nicht so schnell verändern, weil das ist ja auch wieder teuer ist und was kostet. Was machen
wir denn, wenn der Benzinpreis einfach über 2,50 gehen?
Ja, das ist,
also du hast eine Folge ja, sein,
dann muss man, ja
niemand da, etwas kann, der das bezahlen.
Da muss man vorübergehend subventionieren, anders geht es gar nicht, um dann aber das eben als ihren Aufruf zu verstehen, Schritt für Schritt die Abhängigkeit abzubauen,
ich glaube, wir müssen wirklich
und andere Energien zu fördern.
Genau, ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass klar wird, weil es ist ja nicht der erste Weckruf, wenn wir
Richtig, das ist wahr.
Ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen, wo klar geworden ist, wie teuer es wird, wenn wir von fossilen Energien abhängig sind. Und wenn wir es jedes Mal abfedern in voller Höhe, dann haben wir einfach ein Problem, weil der Effekt direkt wieder verpufft und alle haben es wieder vergessen und verlassen sich doch wieder darauf. Und dann wird wieder diskutiert, ob nicht doch irgendwie E-Fuels besser werden und wir verlieren uns in irgendwelchen Detaildiskussionen.
Aber Ihre Therapie schon, es muss wehtun, damit man was verändert.
Naja, zumindest so natürlich muss man soziale Härten irgendwie abfedern. Natürlich muss es Grenzfälle geben.
Das ist jetzt genau der Punkt.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Aber ich glaube schon.
Untersubventionieren oder nicht?
Naja, wir hatten ja schon mal den Tankrabatt.
Das hat nicht funktioniert.
Das hat ja schlecht funktioniert. Das war ja damals die Idee zu sagen, wir machen einen Rabatt auf das Tanken. Also erinnern uns gleichzeitig mit einem 9-Euro-Ticket eingeführt. Das 9-Euro-Ticket war ein voller Erfolg, dadurch, dass das 49-Euro-Ticket erfunden worden. Und später wollte eigentlich vom Tankrabatt niemand mehr was hören, nicht mal Christian Lindner persönlich. Das heißt, das hat ja so nicht funktioniert. Trotzdem glaube ich, es wird eine Doppelstrategie brauchen. Also man muss die jetzige Entlastung machen, weil wenn jetzt reihenweise Menschen tatsächlich wirklich in einer Mischung aus wirtschaftlicher Stagnation, steigender Inflation und Energiepreisschock. Wir laufen ja wirklich auf eine ähnliche Situation wie 2022 zu. Das kann für viele Leute katastrophal sein. Ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken. Das wäre was, wovon Menschen mit einem kleinen Einkommen sehr, sehr unmittelbar in der Inflationszeit profitieren würden. Das wäre aus meiner Sicht ein richtiger
Schritt. Aber das sind ja auch Entlastungen, die eben nicht die fossilen Energien selbst betreffen.
Genau, sondern die beim Haushaltseinkommen ansetzen. Also wenn eine Familie einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, ein bisschen mehr Luft zum Atmen, dann wäre das ja schon eine Verbesserung. Und gleichzeitig ist ja gerade das Problem, wir gehen ja, was die Abhängigkeit von fossilen Energien angeht, nicht nur nicht schnell genug in die richtige Richtung, sondern wir gehen in die falsche Richtung. Also in einer Zeit, wo es so offensichtlich wird, wie teuer uns das zu stehen kommt, haben wir eine Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die sagt, bitte keine Förderung mehr für private Solarpanels, ein Gebäudemodernisierungsgesetz, das zurück zur Gasheizung möchte, ein Netzpaket,
also
dass wir die erneuerbaren Energien abwürgen.
Eine 20 Jahre laufende Subvention wird nicht fortgeschrieben. Da fallen mir jetzt nicht viele Subventionen ein in Deutschland, die so lange gezahlt worden sind wie diese für den Strom aus dem kleinen Dachpanel. Also und offenkundig ist es ja ein Wettbewerbs... Sie sagen ja immer, es sei ein wettbewerbsfähiger Strom, also Energieart, nämlich Strom, also erneuerbare Energien. Ja, dann wird das ja funktionieren, da habe ich ja gar keine Sorge.
Nicht solange deswegen, du parallel auch noch die fossilen Energien subventionierst.
Genau. Zumal wir auch da viele Menschen damit geplant haben. Wir kennen das bei den Elektroautos, da hat das
suchen ja nach kurzfristigen Lösungen. Also eine wäre tatsächlich...
Wir dürfen nicht nur nach kurzfristigen suchen. Das ist ja genau das Problem, dass wir uns nur auf das kurzfristige...
Manche reden jetzt schon von Tempolimit. Also ich habe immerhin... Ich habe auf der Autobahn echt in den 70er Jahren einmal Fußball spielen dürfen. Weiß gar nicht mehr, wie damals die Autobahn
war. Womit darf ich Ihnen sagen, welche Länder kein Tempolimit hat? Zum Beispiel, wir sind ein tollen Bündnis. Afghanistan, Nordkorea. Also ich will mal bloß ein paar Beispiele nennen. Ich meine, Frankreich hat ein Tempolimit. Die haben auch eine Autoindustrie. Die wird auch vorher gestöhnt haben, aber nun leben sie hervorragend damit. Also diese Sorge, dass dann unsere ganze Autoindustrie eingeht, wenn die eingeht, dann weil sie sich zu spät auf die Elektroautos eingestellt hat, die nun wiederum nur nach China verkauft werden können, weil die jetzt darauf setzen. So, also man muss immer ein bisschen mit der Zeit gehen.
Also ich finde generell,
wir können uns über die Höhe vorstellen, Jörn. Ja,
die Höhe des Tempolimits.
Naja, 140 würde ich sagen.
140?
Na, als Maximum.
Aber glauben Sie, jetzt ist der Moment gekommen, wo das Tempolimit, wo sind die Deutschen bereit für ein Tempolimit?
Die Deutschen sind ja schon lange bereit für ein Tempolimit.
Nicht alle.
Das Problem ist, die Union, die
nicht, erwartet,
ja, aber die
nicht
Mehrheit,
alle, nicht alle.
Ich finde es ja schon spannend, dass es manche Politiker der Union gibt, die beim Thema Migration gar nicht genug von gesellschaftlichen Mehrheiten haben können, aber bei Tempolimit oder Vermögenssteuer plötzlich nichts mehr davon hören wollen.
Aber was sagen,
Tempolimit in Deutschland, 2 Punkte für die AfD.
Ach Quatsch.
Herr Blume.
Also schauen Sie nicht all die Länder an, die ein Tempolimit haben, die haben auch ihr Problem mit rechtsextremen Parteien, aber bestimmt nicht, weil es ein Tempolimit gibt. Die Deutschen sind doch nicht so, dass wenn sie mal irgendwie 130 auf der Autobahn fahren, weil sie eh meistens fahren müssen, weil es überall Stau gibt, ehrlicherweise, wenn wir keins haben, dass man deshalb dann anfängt, rechtsextrem zu wählen. Ich glaube, das ist eine sehr absurde
These. Was mich so stört, ist die Bundesverkehrsminister, wenn die in der Talkshow sitzen und werden gefragt, warum sie dagegen sind, dann sagen die immer, ja, es ist gar nicht bewiesen, dass es dadurch weniger Unfälle gibt. So ein Blödsinn erzählen sie. Sie wissen selber, dass das nicht stimmt. Warum sagen sie nicht einfach, ich stehe unter Druck der Autoindustrie, die wollen das nicht. Punkt. Damit könnte ich viel eher leben. Dann diskutiere ich dagegen und würde auch mit den Chefs der Autoindustrie sprechen, dass das gar nicht so schadet, wie sie glauben. So.
Also man muss ja schon sagen, ich würde auch nicht die AfD irgendwie zum Ankerpunkt jeglicher Politik machen. In dem Fall ist es einfach so, man würde hunderte Tote in Deutschland verhindern, man würde sehr viele CO2-Emissionen sparen, was auch wieder gesundheitsfördernd ist. Bis zu 4%, also das lohnt sich schon im Verkehrssektor. Insofern ist das eine Diskussion, die eigentlich, finde ich, völlig unabhängig von der aktuellen Energiekrise ist. Aber natürlich kann man sagen, das spielt jetzt eine weitere Rolle, denn wer schneller fährt, verbraucht auch mehr. Wir sind noch nicht da, aber die Wirtschaftsministerin raunt es schon auf Konferenzen in den USA, dass es auch zu einer Mangellage kommen könnte.
Dann sind wir in einem anderen
muss man wirklich
vorsichtig sein. Was sie dann wieder als Argumentation nutzen wird dafür, dass wir viel, viel mehr Gas brauchen. Und genau das ist ja das Problem.
Und das wissen wir alles noch nicht.
Ich bin für ein Tempolimit, keine Frage, aber die reale energiepolitische Frage ist natürlich nicht das Tempolimit, sondern das ist, ob wir den Ausbau der erneuerbaren Energien, der wirklich ein Boom entstanden ist innerhalb der letzten Jahre, ob der jetzt gedrosselt wird. Und da agiert aus meiner Sicht Katharina Reiche gerade nicht wie eine Wirtschaftsministerin, erst recht nicht wie jemand, der sich in irgendeiner Form um die Zukunft dieses Planeten Gedanken macht, sondern wie eine Lobbyistin für die Gaslobby.
Das ist jetzt schon ganz kurz vor Ende der Sendung noch ein ganz großes Thema. Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass der Satz, wenn der Strom nicht richtig in die Leitungen passt, so wie er produziert wird, dann müssen wir erst was an den Leitungen machen, bevor wir noch mehr Strom da reinstecken.
Ja, aber dann müssen wir das auch was an den Leitungen machen.
Das scheint ja auch zu geschehen. Aber zumindest dann dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Strom in dem Tempo, wie ursprünglich vielleicht mal geplant, in diese Leitungen kommt, das fand ich dann vergleichsweise schlüssig.
Dann brauche ich Speichertechnologien. Das ist ja der Start. Ich meine, wir haben jetzt gerade Situationen, wenn ich nach Norddeutschland schaue, wo dort Windräder, die gebaut wurden, stillstehen, weil sie nicht genug, also weil sie zu viel Strom produzieren, während wir teilweise im Süden viel zu wenig haben. Da brauche ich einmal die Netze, die es runterführen, aber ich brauche vor allem auch Speicher. All das könnte jetzt eine Energieministerin machen. Netzausbau, Speicherausbau, Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben mal von Freiheitsenergien gesprochen. Sie macht leider genau das Gegenteil davon.
So, aber ich fürchte, jetzt ist leider Osterpause. Insofern können wir alle Auto fahren, wir können Strom verbrauchen. Naja, mal sehen. Also Osterpause. Ich bedanke mich für die Sendung, für das Interesse bei Ihnen draußen am Fernsehschirm und natürlich in dieser Runde. Und wir sehen uns wieder am 13.04. mit dieser Sendung Blog und Pfeffer. Vielen Dank.